Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Schön, dass du mit dabei bist. Heute zu Gast Ina Paule Klink. Egal ob Wilsberg, Zürich-Krimi oder bei den Ärzten singen, die Frau sprengt Genregrenzen. Freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir ging's heute furchtbar. Ich bin heute nicht in die Gänge gekommen. Gibt ja so Tage, irgendwie war alles doof. Ich hatte heute Morgen null Bock auf nix. Auf gar nichts. Das war wie früher, zu Schulzeiten, ja, zu meinen Morgenmufflon-Zeiten. Ich wollte nicht raus, ich wollte nicht aufstehen. Meine Mutter brachte mir damals immer das Frühstück ans Bett, aus Angst, der Junge würde ohne Frühstück in der Schule versagen oder gar nicht hingehen. Na, heute zumindest hatte ich Kopfweh bzw. Migräne. Wirklich Kopfweh. Also mir war übel. Ja. Ich musste auch gar kein Referat halten und heutzutage bringt mir auch niemand mehr die Brötchen oder Kaffee ans Bett. Ich hatte einen Megaschädel, wie wir Bayern sagen. Und ich habe dann immer keine Lust, Tabletten zu nehmen. Ich denke immer, mein Körper will mir etwas damit sagen. Bleib liegen. Ja, aber er sagt dann gar nichts. Ja, und es geht ja auch nicht einfach liegen bleiben. Wartet zwar keine Mathe-Klausur mehr, aber Podcast schreiben, Instagram, Facebook, Buchpromotion jetzt gerade organisieren. Irgendwas ist immer. Und dann muss ich eben. Ja, für mich. Und das ist ja eigentlich auch gut so. Plötzlich hat sich dann nämlich was getan, weil ich einfach gemacht habe. Bin aufgestanden, angezogen, ab ins Büro. Ist ja nur ein paar Meter von meiner Haustür entfernt. Und dann ging es mir schon besser. Ja? Dann habe ich TM gemacht, transzendentale Meditation. Irgendwie auch so eine Art Zaubermittel. Macht Rudolf Schenker von den Scorpions, Kultregisseur David Lynch. Atze Schröder hat es mir nochmal ans Herz gelegt. Für mein erstes Buch Erfolgsmenschen hatten wir uns ja nochmal getroffen. Kommt er plötzlich mit Meditation um die Ecke. Da habe ich da auch so eine Einführung gemacht und mein Wort bekommen. Zur Erklärung, TM ist zweimal täglich, 15 bis 20 Minuten hinsetzen, Augen zu. Und dann hast du dieses Zauberwort in Anführungsstrichen, sagst dir das immer wieder und deine Gedanken gehen spazieren, kommen kurz vorbei, gehen dann wieder weg und du kommst einfach so ein bisschen runter. Und ich habe gemerkt, ich habe es die letzten Wochen nicht so intensiv gemacht und jetzt wieder angefangen, das regelmäßig zu machen. Mir geht es dann einfach echt viel, viel besser. Da kommt man runter und auch heute mit den Schädelweh ging es dann schon ein bisschen in einer anderen Grundstimmung an den Schreibtisch. Und dann, obwohl ich auf nichts Bock habe, habe ich einfach gesagt, ja komm, jetzt machst du mal die Datei für diese Podcast-Folge. Legst die mal an, überlegst dir mal einen Titel, schreibst mal ein paar Shownotes und plötzlich hatte ich ein paar kleine Schritte getan, bisschen was gemacht, was mir bei einem Baustein meines großen Traumes auf dem Weg hier zur eigenen Abendshow hilft, diese Podcast-Folge nahm Gestalt an und plötzlich ging es mir besser. Ja, machen macht glücklich. Für mich eines der wichtigsten Learnings der letzten Jahre, ja, ein bisschen was geschafft zu haben. Das beschert mir immer wieder kleine Glücksmomente. Und ich kann inzwischen sogar Dinge machen, die mir erst übermorgen was bringen. Ich habe das ja neulich im Insta-Live auch erklärt. Wie gesagt, früher beim Radio oder beim Fernsehen immer Live-Shows. Das heißt, du bereitest irgendwas vor, ganz aktuell meistens, ja, und am nächsten Tag ist die Live-Geschichte. Und danach sind die Gäste glücklich, Zuhörer, Zuschauer glücklich, gibt eine gute Quote, du bist glücklich, weil du es moderiert hast und alle sind glücklich und dann geht's wieder von vorne los. Irgendwas zu machen, was den Benefit erst sehr viel später bringt, das ist mir lange schwer gefallen und beim ersten Buch habe ich dann erlebt, wie cool das ist, wenn du ewig an irgendwas gearbeitet hast und dann plötzlich kommen die ersten neu gedruckten Bücher und es hat sich irgendwie gelohnt, ja. Und machen braucht manchmal auch eine gute Struktur, an der du dich entlanghangelst. Eben nicht im Bett liegen bleiben und sagen, alles doof, wer bringt mir Frühstück? Also, sondern einfach rausgehen und dann abhaken. Im Kopf eine kleine Liste machen, vielleicht mit kleinsten Kleinigkeiten anfangen. Ich habe dann heute eben mit TM angefangen, weil ich auf nichts Bock hatte. Dachte, ja, okay, vielleicht kommst du da nochmal anders in die Spur. Und das hat dann funktioniert. Und mir kam dann auch die Geschichte von Schauspieler Heinrich Schafmeister wieder ins Gedächtnis, der mir mal erzählt hat, Heinrich Schafmeister, großer Schauspieler, hat auch den Bundesverband der Schauspieler mitorganisiert. Und der sagte immer, er empfiehlt allen Kollegen, auch wenn sie gerade eben nicht drehen oder gerade dann, aufstehen, waschen, anziehen, raus aus dem Haus, irgendwo einen Kaffee trinken gehen, irgendwo was frühstücken, Zeitung lesen, Anrufe machen, immer was tun, irgendwas machen, Menschen beobachten, vielleicht dann wieder Unterricht nehmen, sich selber eine Struktur geben, hilft unglaublich, sich nicht in dem alles doof zu verlieren. Und das gilt, denke ich, für das große Gesamtbild eines Lebens genauso wie für diese kleinen Momente, in denen man einfach gerade auf gar nichts Bock hat, ja. Also ich bin auch sehr froh, dass ich da dieses Büro habe, unweit meiner Wohnung und meines Bettes, weil das haben wir irgendwie vor Corona schon gecheckt, dass hier ein kleiner Platz frei ist und dann hier hinzugehen und wenn ihr mich auf Instagram seht oder auf Facebook, dann mache ich auch immer mal wieder kleine Videos aus dem Büro. Das ist so schön, einen Platz zu haben, wo du weißt, du gehst da hin und da gibt es einfach ein bisschen was zu tun. Da gibt es ein bisschen was zu machen und wenn man ein bisschen was macht, dann macht einen das sehr, sehr glücklich und der Spaß, irgendwas geschafft zu haben und dann auch eine Reaktion zu bekommen, ob das jetzt irgendwie ein Like ist oder vielleicht auch mal eine kleine kritische Stimme, aber man ist im Austausch eben mit anderen und irgendwas zu tun, was man aus sich heraus tut, macht sehr, sehr glücklich. Auch heute waren meine Kopfweh nach ungefähr 2, 2,5 Stunden wieder weg, weil auch dieser Podcast mich natürlich super glücklich gemacht hat, weil eine Macherin zu Gast ist. Paule eben, ja, Sängerin, Schauspielerin, Springreiterin. Sie hat bei den Ärzten gesungen im Vorprogramm von Pur. Sie sprengt die Grenzen. Sie war im Cast von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, spielt aktuell im ARD Zürich-Krimi, wurde mit Wilsberg, das wisst ihr, zum Samstagabendstar. Und was uns verbindet, sie hat, wirklich wahr, auf meinem runden 30. Geburtstag getanzt. Ja. Erzählen wir heute im Podcast. Und wir lassen uns beide ungern in irgendwelche Schubladen stecken. Wir verfolgen unsere Träume und wir haben uns beide nach magischen 20 Jahren aus einem Fernseherfolg verabschiedet. Sie von Wilsberg, ich von Volle Kanne. Das Schöne, beide haben wir diese Entscheidung nicht bereut. Warum? Erklären wir dir im Podcast. Wir sprechen auch über den Hang zum Perfektionismus, der gerade mich ja oft zurückgehalten hat. Warum Raum für Neues so wichtig ist und was das für ein Gefühl ist, plötzlich auf der Rock im Park Bühne zu stehen. Da stand ich ja auch schon. Ja. Ist eine klasse Geschichte geworden. Ein super schönes Gespräch, das mich sehr, sehr glücklich macht und wieder viel Freude gemacht hat. Und diese Freude wünsche ich dir jetzt auch beim Zuhören. Wie du merkst, war Paula am Anfang kurz irritiert wegen eines kleinen Pop-ups im Fenster unseres Zoom-Calls. Viel Spaß.
Meine Damen und Herren, hier ist für euch die Ingo Nonsen Show.
Aber das war ja ein bisschen aufmüpfig. Da stand als Möglichkeit, ich verlasse das Meeting oder kapiert.
Sehr geil. Das hatte ich extra so eingestellt, weißt du, dass die Leute auch wirklich wissen, was Sache ist. Jetzt erstmal grüß dich, servus, Paule.
Hallo.
Hi. Mann.
Hallo Ingo.
Wie geht's dir? Du bist ein bisschen derangiert? Nein. Siehst ganz gut aus.
Oh, naja. Schön ist gut, dass ich im Dachgeschoss wohne. Das heißt, da ist viel Licht und viel weggesonnt sozusagen. Ja, nee, ich hatte einfach ein ganz anstrengendes Wochenende mit Arbeit und auch ein bisschen Freude.
Ja, sie macht leichte Handzeichen.
Genau.
Ja, also das heißt, ein bisschen feiern darf auch sein, obwohl man sich ja bei dir nicht über mangelnde Arbeit beklagen kann. Du hast den Pferdehof deines Papas übernommen und bist jetzt auch Tag und Nacht professionell in Anführungsstrichen im Stall.
Ja, also man muss auf jeden Fall sich zurückhalten. Also so ganz emotional kann ich manchmal nicht mehr sein.
Ja. Was heißt weinen beim Striegeln oder so? Was heißt Emotionalität im Stall?
Ja, naja, es gibt ja immer irgendwelche Sachen, die zu diskutieren sind und Pferde, die irgendwie lahmen oder Pferde, die irgendwas haben und der Besitzer überfordert ist. Und dann, ja, gibt es halt auch Situationen, wo man denkt so, echt jetzt? Du bist schon so lange Pferdebesitzer, warum weißt du das nicht? Und so, also da bin ich dann immer, ich bin ja sehr schnell sehr ehrlich und das musste ich mir schon auf jeden Fall öfter mal abgewöhnen und mir auf die Lippe beißen.
Ja.
Also in den letzten Zeiten ging's, aber es waren schon wirklich verrückte Zeiten dabei. Aber Pferdebesitzer grundsätzlich, das weiß man, wir sind alle ein bisschen durchgeknallt und verrückt. Deswegen haben wir auch Pferde.
Das hast du von deinem Vater geerbt, der ist Pilot und Pferdebesitzer und Springreiter auch professionell gewesen. Habt ihr Olympia geguckt? Die ja, Peitschgeschichte klar, mitgekriegt?
Ja, oh, Alter, das geht gar nicht natürlich. Also das ist natürlich ein No-Go.
Also für jemanden, der Pferde liebt, klang das natürlich auch wie aus einer fremden Welt. Ja.
Also da ist jetzt nicht nur, ich will jetzt niemanden in Schutz nehmen, aber da ist nicht nur die Reiterin komplett 100%ig schuld, auch und die Trainerin, sondern auch das Komitee selber, weil ja schon klar war, dass das Pferd vorher schon nicht so gesprungen ist oder überhaupt springen wollte, wie man das eigentlich kennt vom Springreiten und eines Springpferdes. Und dann ist da halt auf jeden Fall schon der Wurm drin und das liegt ja nicht nur am Reiter, das liegt dann einfach schon am Pferd, der dann einfach vielleicht zu sensibel ist für verschiedene Reiter, die er nicht kennt. Ich hatte auch schon so Pferde und da muss man sich dann auch entscheiden, irgendwie so ein Pferd dann auszusortieren, ganz einfach. Vor allem bei so einer Art von Sportart, wo man halt wirklich gar keine Zeit hat, wie alle anderen Profireiter ja auch in ihren Statements gesagt haben, überhaupt eine Beziehung aufzubauen. Das dauert Jahre. Jahre, Jahrzehnte, bis man überhaupt so ein Pferd, die sind ja auch nicht dafür gemacht, dass wir auf ihnen reiten oder dass wir sie springen, sie dulden das. Das wird ja auch in jedem Seminar und in jedem Reitabzeichen, was man machen kann heutzutage gesagt, die dulden das.
Ach, gibt's da Reitabzeichen, so wie Siebpferdchen?
Ja.
So ein bisschen?
Ja, genau, das heißt dann in dem Fall Springpferdchen, nein.
Ich habe das Springpferdchen in Gold.
Ganz süß. Echt, ja? Nee, ich hab irgendwie nur gerade so einen Schwimmpass irgendwie so.
Nein, ich meine, für die Pferde gibt's nicht so eine Art Pferdeführerschein oder sowas schon?
Klar, ja. Nee, also wenn du richtig Turniere reiten willst, auch im Amateursport, musst du richtig Reitabzeichen machen und bestimmte Reitabzeichengruppe schon haben, sag ich mal. Also in einem bestimmten Level schon sein. Da gibt's dann von 10 runtergerechnet auf 1. 1 ist das Krasseste. Das kann man auch gar nicht mehr, das kann man nur noch erreiten. Das kriegt man dann irgendwann, weil man so geil ist. und alle anderen sind, das 10er ist halt sozusagen und Basispass, das ist so Hufe auskratzen, mal führen. Das könntest du auf jeden Fall easy schaffen.
Ja, wahrscheinlich. Auch mal treten lassen. Mir ist am letzten Wochenende, weil ein Freund von mir hat einen Reiterhof, wieder sein kleines, in Anführungsstrichen, Pony auf den Fuß getreten, auf die Zehen. Was weniger angenehm war, weil der auch so fett war. Deiner heißt ja auch Pummel, oder?
Ja, das ist aber nur, das ist nur Tarnung. Das ist, eigentlich ist er einfach nur mächtig und wahnsinnig muskulär und springt aber Hochhäuser.
Ja, ich bin ja großer Reitfan gewesen wegen Winnetou und Old Shatterhand und so. Und dann durfte ich immer bei Oma auf dem Reiterhof und hat dann mit 5 Jahren so einen fortgeschrittenen Kurs mitgemacht. War aber natürlich noch lange nicht fähig, solche Riesenpferde zu reiten, geschweige denn in der Geschwindigkeit, als es dann in der 2. Stunde plötzlich in den Galopp ging, habe ich so Angst bekommen, habe ich mit der rechten Hand mich rausgehalten und an so einem Balken festgehalten und das Pferd lief weiter.
Oh mein Gott.
Dann hat es mich so tierisch auf den Arsch gehauen. Aber das war gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, als ich aufguckte und diese ganzen Pferde auf mich zureiten sah. Ich dachte, die reiten mich jetzt voll um. Die sind natürlich drumherum geritten. Aber
mit Reiter.
Ein traumatisches, mit Reiter. Aber für mich ein traumatisches Absprungerlebnis. Von daher, ich habe großen Respekt vor Pferden. Ich war neulich wieder mit meinem Patenkind, mit meiner Nichte, also was heißt neulich, vor Corona, vor zwei Jahren oder so, bei so einer Pferdeshow. Und dann haben wir danach Fotos gemacht im Backstage-Bereich mit zwei so Riesenpferden rechts und links. Und ich stehe in der Mitte und richte mich gerade fürs Foto mit der Nichte ein, um als Onkel richtig Großes zu leisten. Da sagt der eine Typ von dem Pferd zu mir, aber bitte aufpassen, wenn das Pferd seinen Kopf bewegt, dann kann es sein, dass es wehtut. Ich so, was? Und dann dachte mir, natürlich, ein Riesenschädel, ne? So Araber-Hengste, die haben da schon ordentlich Wucht. Wie oft bist du noch bei Sprungturnieren dann anwesend auf dem Pferd und reitest mit um den Sieger?
Auf dem Pferd? Nein, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig gewesen mit Corona. Ne? Ich war Anfang des Jahres in Polen, die haben sehr lange noch Turniere auch für Amateure und für Profis, die müssen ja reiten, ist ja ein Job für sie auch, für die Verkäufe und für die Ausbildung der Pferde. Und die Amateure konnten eher weniger reiten, aber in Polen haben sie halt noch ein paar Turniere gemacht. Das hat sich relativ lange gehalten, trotz Corona und auch unter mega krassen Bedingungen, aber war super. Und das war eigentlich das einzige Turnier dieses Jahr. Ich habe jetzt nochmal was genannt, bevor ich jetzt wieder ein bisschen intensiver arbeiten muss. Aufpassen.
Also nicht, dass alle sagen, die macht kein Schauspiel mehr, die macht jetzt nur noch Pferd.
Die reitet nur noch.
Aber dann könntest du ja vielleicht bei Karl May festspielen in Bad Segeberg oder keine Ahnung.
Ja,
Westernfilme.
Stimmt, hatte ich noch nie.
Ja, der deutsche Westernfilm muss dringend wieder nach vorne, finde ich.
Da ist gar nichts, genau. Ja, es gibt ja so ein paar Reitformate, aber stimmt.
Ein paar Reitformate. Wär mal eine Idee. Lass uns eine große Reitershow machen.
Genau, obwohl ich müsste eigentlich wahrscheinlich nur einfach eine Kamera, kann man einfach nur in die Stallgasse reinstellen, da brauchst du gar keine Drehbücher.
Aber was wäre das dann? Wäre das dann Comedy oder großes Drama oder alles?
Alles, Thriller, Drama, vor allem Drama und aber auch Absurdum Komödie, so richtig skurril, so fast schon ein bisschen schwarzer Humor.
Ja, krass. Ich weiß gar nicht, ich hatte mal eine Freundin, der ihr Vater war sehr erfolgreicher Pferdearzt. Den haben die um die ganze Welt geflogen, um irgendwelche Pferde wieder zu richten.
Arme Sau. Das ist kein guter Job.
Und die hat aber erzählt, dass bei den Reitern, das ist ja teilweise, also ich sag's mal ganz offen, Sodom und Gomorra. Wenn irgendwelche Reitturniere sind, da ist ein Männlein laufen in der Nacht im Hotel. Das glaubt man gar nicht. Hat sie mir damals erzählt.
So.
Das war natürlich irgendwie,
so.
Wahrscheinlich waren das die Anfang der 2000er. Also da ist der Reiter wie ein Karnickel. Nein, also ganz so schlimm ist es nicht. Aber da wird schon ordentlich also auch gefeiert und man, wer mit Leidenschaft reitet, der macht vieles mit groß.
Genau. Also auf jeden Fall, die vertragen schon viel und wenn sie nichts vertragen, tun sie alles dafür, dass das irgendwann so ist. Und doch, also auf jeden Fall. Also ich kenne auch aus der langjährigen Karriere, Profikarriere meines Vaters den einen oder anderen Ostspringreiter, der auf jeden Fall auch schon vor dem Ritt ordentlich getankt hat und auch dann sich mehr oder weniger hochgehievt hat aufs Pferd. Aber irgendwie, Gott sei Dank, nie was passiert ist. Besoffene und Kinder, die verletzen sich ja nicht. Schwein gehabt.
Boah, ey, da ist mir eine Geschichte passiert. Ich glaube, die habe ich noch nie so erzählt. Das ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre her oder erst mal auch vor Corona, irgendwie vielleicht 2 Jahre her. Eines Abends in Düsseldorf unterwegs beim Essen oder beziehungsweise wir wollten zum Essen gehen und es war schon relativ dunkel, so ein diesiger Abend mit Regen, Nebel, Lichter spiegelten sich in den Pfützen auf der Straße und ich gehe über eine Straße und dann kommt mir so ein Betrunkener entgegen, ja. Und rempelt mich so an. Ich habe ihn gar nicht verstanden, was er wollte. Ich dachte mir nur, oh Gott, der sollte dringend gucken, dass er nach Hause kommt. Geh ein bisschen weiter und wollte die Straße überqueren und drehe mich nach links und sehe, wie er so 50, 60 Meter weiter die Straße überquert. Und ich mir denke, boah, der ist aber ganz schön dunkel angezogen. Und gucke nach rechts und sehe, wie ein Taxi anrauscht. Und denke mir, oh, verdammt nochmal. Und schrei noch so. Meine Begleitung dachte, ich wollte das Taxi aufhalten, aber dafür wäre es zu laut gewesen und habe aber nicht mehr rechtzeitig geschrien. Dieses fette Mercedes-Taxi hat den Mann überfahren und zwar an der Schulter. Nein. Und ich habe es gesehen und war irgendwie völlig, ich weiß nicht, sowas, vielleicht kann man sich das vorstellen, das kannst du einfach nicht verarbeiten in dem Moment. Du schreist und dein ganzes Innerstes sagt, das darf jetzt nicht passieren, das darf jetzt nicht passieren. Und das ist richtig, ja. Ich habe gesehen, dumm, so drüber. Und ich so, und es war direkt neben dem
Sounds hast du auch gehört.
Und es war direkt neben, also aus der Ferne, ne? Und es war direkt neben dem Krankenhaus und ich sofort hier Notarzt angerufen oder 112, ne? Und sag hier, was passiert, was ist da los? Ich sag sofort kommen hier und dann der Taxifahrer stieg dann aus, der war natürlich auch irgendwie mit den Nerven runter und dann kamen andere Leute schon entgegen, sag ich, was ist da los? Taxifahrer, okay. Und ich war immer noch am Notruf und so und dann fuhr aus dem Krankenhaus ein Krankenwagen raus und dann bin ich dahin, habe den aufgehalten, sag hier hin sofort und so. Und dann kam Polizei und ich war total mit den Nerven am Ende und dann kam ein Polizist, sag ich, Sie sind der Einzige, der es gesehen hat, sag ich, ja, was war denn? Und ich weiß gar nicht, wie, also musste dann kurz beschreiben, was da los war und dann sagte ich, bitte, hier ist meine Telefonnummer, ich will wissen, was mit dem Typen ist, lebt er noch oder so, sag ich, ja, er berührt sich gerade nicht, aber der Arzt ist da und sagt, bitte anrufen, weil ich weiß nicht, wie ich da, und in der Tat hat mir der, eineinhalb Stunden später, also ich war natürlich nicht mehr beim Essen, kriegte ich einen Anruf und dann sagte, ja, ich bin der Polizist. Ich wollte Ihnen nur sagen, dem Mann ist nichts passiert. Ich sage, wie? Der liegt im Krankenhaus, der hat ein paar Prellungen und der wird morgen wieder rausgelassen. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein.
Ich hier gerade einen Anruf. Das nur zu besoffen. Ja, das, genau. Ja gut, der war aber, vielleicht auch noch ein Schutzengel dabei.
Ja,
aber
brutal.
Das ist ja krass, ey. Ja.
Brutal.
Ich aber nur ist gedacht, das nicht das krass, nicht. Was man für ein Gefühl da hat? Ne? Also wenn du das siehst, ich hatte das selber auch mal.
Ja.
Mir ist mal ein Motorradfahrer über die Motorhaube gefallen. Aber weil der halt, wie Motorradfahrer manchmal so sind, die machen ja auch verbotene Sachen. Ja. Der ist im Stau, mal rechts und links hat er überholt. Und ich kam aus der Seitenstraße raus und man hat mich vorgelassen, netterweise. Und dann sah ich den wieder rechts, auf der rechten Spur, also sozusagen, wo die Fahrradfahrer eigentlich fahren, rechts überholte und dann links rüber wollte, weil da halt die Lücke war, wo ich gerade rein wollte. Und ich guckte natürlich eher nach rechts, also nach links erst und dann nach rechts, weil ich ja gucken musste, ob auf der anderen Seite kommt. Und dann hörte ich nur so Peng und sah dann in Zeitlupe diesen Typen und das Motorrad rutschte auf dem Asphalt weiter, über meine Motorhaube fliegen und auf der Straße weiterrutschen, dachte so, okay, das war's jetzt.
Aber ist nichts passiert auch, ne?
Nee, der halt, also auch. Ne? Also der war Gott sei Dank nicht so schnell, aber es ist halt, war eigentlich natürlich seine Schuld, meine nicht wirklich, aber das ist danach dann auch scheiße.
Ja. Aber solche Sachen aber sind der Grund, dass ich auch...
Du bist gelähmt.
Ich habe nie einen Motorradführerschein gemacht, weil als ich mit meinem Bruder auf der Rückbank saß, wir waren vielleicht 6, 7 Jahre alt, Fränkische Schweiz in Bayern, sehr kurvige Strecke, auch immer Motorradfahrer am Wochenende. Und einer fuhr quasi uns entgegen, er Rechtskurve, wir Linkskurve und der ist uns voll unten ins Auto reingerutscht. Also Vater hatte den Fuß gebrochen, weil der ist gefahren. Und alle nur so, alle geschrien. Also meine Mutter war völlig außer sich. Und das war so eine ganze Motorradkolonne. Und er war der 8. oder so von 15, der uns da reingerauscht ist. Und dann stiegen wir alle aus. Und dann sprach meine Mutter den ersten Motorradfahrer, weil die natürlich auch alle gehalten haben, an, der uns entgegenkam. Und sagt, oh Gott, was ist dem Mann denn passiert? Was ist, hoffentlich liegt er da. Keiner hat sich getraut, da unten hinzugucken. Ja. Und dann sagt er, nee, mir ist gar nichts passiert. Der ist einfach vorher abgestiegen, ne? Also toi toi toi. Viel
also
Glück.
Also Motorradfahrer, ja, es ist schon, du hast ja keinen Raum um dich, ne? Ja. Also da, ich werde auch immer langsamer, wenn die neben mir sind.
Ja, aber du als Reiterin bist ja auch nicht so ungefährdet, oder? Wenn du da mal beim falschen Sprung absteigst irgendwie immer. In der falschen Situation.
Du, in jeder Sekunde, ja, ja. Also beim Springreiten natürlich noch so ein bisschen mehr als beim normalen Dressurreiten. Auch da kann was passieren, es kann immer was passieren. Kann auch passieren, dass ich beim Fahrradfahren irgendwie angefangen
Ja, wir wollen ja nicht.
Aber, ne, aber das ist, es ist schon auf jeden Fall immer so ein bisschen auch ein kleines Spiel mit dem Risiko, ganz klar. Aber meine Engel reiten immer mit auf der rechten und auf der linken Schulter. Die passen immer auf. Und abgesehen davon kann Pummel der Hochhäuser springen und nimmt die Beine über die Ohren.
Ja, sehr gut. Also im Prinzip ist ja das Leben immer an unserer Seite und das meistens sehr, sehr wohlwollend. Was uns ja verbindet,
auf jeden Fall.
Wir haben nach 20 Jahren einen großen Teil unseres Lebens mit einem freundlichen Haken beendet. Bei mir war es volle Kanne, bei dir war es Wilsberg. Du hast auch 20 Jahre die Anwältin gespielt, die Frau aus der Familie von Wilsberg. Wie lange hast du überlegt, ob du es sein lässt? War das bei dir auch ein langer Prozess im Prinzip, der immer mal wieder so aufkam?
So, genau so. Also sowas entscheidet ja nicht einfach so. Also zumal es wie bei dir ja auch war, man ist ja so eine Family. Hinter der Kamera, vor der Kamera, es ist, man kennt die Leute, man kann sich sozusagen die Abläufe zum Teil auch schon irgendwie selber vorher, bevor man überhaupt losgedreht hat, ausrechnen. Und plus natürlich dann auch der große Spaß, der da auch immer mitschwingt. Für mich fühlte sich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich fühlte sich das immer überhaupt null nach Arbeit an. Ich habe auch selten gesagt, ich muss arbeiten. Ich habe gesagt, ich fahr nach Hause.
Ich habe immer gesagt, der Teil für mich als Moderator ist der Teil der Arbeit, in Anführungsstrichen, an dem man moderiert, der wirklich keine Arbeit, sondern das ist dann das, wo du die Belohnung dafür kriegst, dass du davor ein bisschen gearbeitet hast.
Die Vorbereitung. Genau, das ist ungefähr, so kann man es bei mir auch so. Also so fühlte sich das für mich auch an. Und deswegen ist es natürlich ein Riesenprozess gewesen, weil man sowas ja niemals freiwillig verlassen will. Und also Jahre, deine Frage zu beantworten. Jahre.
Und dann war es aber doch auch so, dass, mir sagte eine Freundin, als ich gesagt habe, ich glaube, ich höre jetzt auf nach 20 Jahren, sagte die, ja. Sag ich, ja, wie, findest du das gar nicht ungewöhnlich? Ich sagte, nee, du wolltest doch vor 15 Jahren schon mal aufhören. Also irgendwann, wenn man was sehr, sehr lange macht, auch wenn es erfolgreich ist, glaube ich, dann kann man eben auch andere Dinge nicht mehr so machen, wie man sie machen wollen würde. Und irgendwann musst du dir den Freiraum dann einfach geben. Bei dir ist ja dann im Februar jetzt diesen Jahres die letzte Folge gelaufen. Der letzte Drehtag war wann? Letztes Jahr dann schon, oder?
Der war letztes Jahr im August, genau. Am Anfang August irgendwann. Genau.
Dann wird er diese letzte Szene nochmal angeguckt, ja? Wo Leonard Lansing als Wilsberg zu dir sagt, ja, vielen Dank dann auch, ne?
Danke.
Also auch, das haben die noch mit Absicht so geschrieben.
Ich weiß auch nicht. Also das war, und ich meine, das war ja eigentlich auf den Fall bezogen und so. Und er hat es aber, es war auch wirklich die letzte Szene, dass die diese Szene nur ausgerechnet, wo quasi alle da waren, dann auch da hinlegen an diesen Tag. Es war natürlich, also schwerer hätte man mir auch nicht machen können. Das war bestimmt Absicht.
Aber hast du nicht nochmal überlegt, ich bleib doch noch? Nein.
Naja, sagen wir mal so, also ich habe auf jeden Fall gedacht, ich habe irgendwas richtig gemacht, dass es mir so schwer fällt und die Kollegen auch alle so geweint haben. Also natürlich mehr die Frauen als die Männer haben es heimlich gemacht.
Nein, also ich hätte auch geweint.
Nein, ich weiß, ich meine, ich hätte feuchte Augen gesehen bei Herrn Lansing. aber es war, also da habe ich schon gedacht, okay, also irgendwie so ganz scheiße kann es nicht gewesen sein mit mir. Und im Zweifel dürfte ich auch wieder kommen, wenn ich dann wieder Zeit habe.
Ja, du hast dich ja nicht erschießen lassen oder so, ne? Das ist die große Gefahr bei vielen Schauspielern, die sich aus sehr erfolgreichen Formaten zurückziehen, dann mit einem Paukenschlag. Wenn ertränkt so oder sowas, dann kannst du natürlich
ich wollte jetzt auch so, also es wäre Wilsberg untypisch gewesen, wenn man jetzt irgendwie mich umbringt oder so. Ja. Aber also ich hätte eher gedacht, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr besprochen wird, aber vielleicht auch ganz gut, wenn das alles so offen gelassen wird. Und im Nachhinein machte das auch Sinn, weil natürlich eigentlich fällt es ja gar nicht auf, dass ich gar nicht mehr dabei bin. Jede Woche ungefähr gefühlte 900 Wiederholungen kommen. Ja. Und die natürlich meistens noch mit mir sind und nicht mit der neuen Kollegin. Also es wird sich dann bestimmt im Laufe der nächsten zehn Jahre ändern. Aber es ist, also ich bin ja nicht wirklich draußen eigentlich so. Also halb bin ich ja noch drin immer.
Und trotzdem hat sich's auch für dich so ein bisschen angefühlt, als würde man das, also bei mir war es so, als würde man das elterliche Nest so ein bisschen verlassen. Diese Sicherheit, diese Geborgenheit eines festen Engagements
also
und so, ne?
In 20 Jahren alles passiert ist, ne? Also auch in der Gesellschaft, der Börsencrash und alle hatten Probleme mit den Arbeiten. Gerne, Leute haben kein Geld verdient, also auch in unserer Kunstbranche zum Teil ja auch nicht. Und ich hatte natürlich immer mein festes Einkommen, da fängt's schon mal an. Also da war ich immer safe. Und hatte natürlich war von der Straße.
Ja, ja gut, aber beschäftigt, ja. Der Abgang kam ja dann auch bei dir im Zuge von Corona, ne? Das war bei mir keine große Frage, ob man jetzt dann das nochmal verschiebt wegen Corona, weil ich denke, sonst kommt immer irgendwas dazwischen, ne? Also sonst denkst du, ja, beim nächsten Mal ist dann irgendwas anderes wieder und dann, ich glaube, man muss dann auch einmal, also sowieso einfach durchziehen, ja?
Genau. Aber so bin ich auch. Also ich bin so auch und wenn ich dann entschieden habe, dann mit allen Konsequenzen und mit Schwarz-Weiß und auch mit den Tälern und Bergen, die da noch dazu kommen. Also dementsprechend, Corona wäre kein Grund gewesen, es zu verschieben.
Obgleich das natürlich so ist, dass, also so habe ich das empfunden, ich kann dann immer mal für mich sprechen, dass am Anfang ist schon so, dass du denkst, okay, jetzt hast du viel Zeit. Oder mehr Zeit, also viel mehr Zeit als vorher. Was kommt jetzt, ne? Und bei mir hat es jetzt auch so ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich so in dem neuen Alltag zurechtfinde mit Live-Auftritten, ein bisschen Mucke machen, ein bisschen Podcast machen, um mal zu sondieren, was könnte fernsehmäßig vielleicht wieder gehen und so. Also man braucht schon ein bisschen, um sich mit der neuen Situation abzufinden, weil mir hat mein Job immer so den Rahmen vorgegeben, ne?
Du warst natürlich auch
3 Wochen im Monat aufgeräumt, kannst dann nebenbei noch ein bisschen was tun. Aber diese Variante, ja vielleicht dann nur noch 1 Woche im Monat zu machen, wäre für mich nicht in Frage gekommen. Für dich ja auch nicht, oder? Dass du sagst, ich habe nur noch einen Drehtag pro Folge oder sowas. Das wäre auch doof.
Wenn schon, dann richtig. Und es war ja, in meinem Fall war es so, ich habe ja 2 Reihen zu dem Zeitpunkt gehabt und es wurde immer mehr. Also der Zürich-Krimi wurde immer mehr, war auch klar, dass es nicht so klein bleibt, dass es irgendwie mehr wird, wenn es erfolgreich ist, was es ja ist. Und Wilsberg aber auch. Die haben auch teilweise 5 Filme im Jahr gedreht. Und es ist ja keine 45-Minuten-Folge, sondern es ist ein normaler Fiction-Film. Samstagabend, Primetime sozusagen. Ja. Und davon 5 Filme im Jahr plus 3 Zürich-Krimi. Wann gehe ich schlafen?
Wann machst du Musik, ne?
Plus, wann mache ich Musik, genau. Und das war halt alles ja in den letzten Jahren auch gar nicht mehr so groß oben auf der Agenda, leider. Ja. Und ich habe zwar immer, wenn ich mal Zeit hatte, was ist denn hier los?
Nee, das ist nur kein Bild mehr da, der Ton ist noch hier. Alles gut.
Ah, jetzt. Da hat jemand angerufen, Entschuldigung.
Na, kein Problem.
Ich konnte jetzt so schnell nicht das Telefon ausschalten. Ich weiß nicht. Das hätte ich mal vorher machen sollen, ne?
Nein, mach dich. Bei mir hat es ja vorhin auch gerade kurz geklingelt. Einfach weggedrückt.
Ach echt?
Gibt im Leben Momente, da sind andere Dinge wichtiger.
Alles klar. Ja, genau so. Ja. Deswegen, also ich war da, wo waren wir stehen geblieben?
Warte. Nein, man braucht Zeit, um Dinge ins Ziel zu bringen und dann diese Leidenschaften, ich nenne es immer so meine Träume von früher, die jetzt wieder ein bisschen mehr Bedeutung irgendwie im Leben haben. Ne? Was ich ja bei dir sehr cool finde, du hast im Fernsehen und im Film immer mit coolen Typen zu tun, ne? Ob das jetzt Leonard Lansing ist oder Christian Kohl, und das ist ja einer der Helden meiner Kindheit, ne? Schwarzwaldklinik, Traumschiff, überall so dieser große, gut aussehende Mann, der da durch die Publikums... ja, Wahnsinn, oder? Der brauchte wahrscheinlich nur Hallo. Und dann zack, dann sanken sie schon hin.
Reicht
ja,
schon.
Genau. Genau. Ist ja auch so nett und cool.
Ja, also Christian ist wirklich ein Geschenk Gottes als Kollege und als Freund. Also wir sind natürlich mittlerweile auch wirklich eng befreundet und ich liebe seine Familie und es ist wirklich, er ist auch so ein Pferdefreak. Er liebt Pferde, er liebt Autos, also wir haben auch mega viele Gemeinsamkeiten. Und es ist wirklich so, wenn Christian anruft und ich habe dann manchmal die Mailbox, höre ich dann laut ab, dann bleiben manche Leute dann stehen in der Steige, also sollte ich im Stall sein. Dann sagst du mal, das ist eine geile Stimme, das ist schon passiert.
Kannst du mir den mal vorstellen?
Das ist schon, kannst du nochmal abspielen?
Genau.
Hallo,
genau. Airdrop mir das mal kurz.
Man reduziert ihn ja immer so ein bisschen auf die Stimme. Er ist aber abgesehen davon auch noch neben der Kollegialität, die ich selten so von Kollegen hatte, noch ein unglaublich toller Schauspieler, der auch, finde ich, irgendwie, ja, klar, man macht natürlich auch Dinge, auf die man Lust hat, aber er hätte viel früher schon genau solche Formate und noch andere spielen sollen, weil er wirklich toll ist. Und auf der Bühne ist er ein Tier.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja eigentlich ein Theatertier, der natürlich dann auch im Film
auch aus einer Theaterfamilie aus Zürich, genau. Ja. Also auch wirklich große Leute gewesen, seine Eltern.
Du kommst ja aus so einer halben Kunstfamilie, ne? Halb Pferd und Pilot, Papa und Mama war Maskenbildnerin. Wann hat sich bei dir irgendwie die Vorstellung eingestellt, dass du eigentlich auch auf die Bühne gehörst und dahin, wo man sich so frei entfalten kann?
Früh. Also ich würde sagen, bestimmt schon mit 1.
Ja, genau.
Also ich war auf jeden Fall immer sehr laut und sehr vorlaut und wollte auch immer irgendwie am liebsten das erste Wort haben und das letzte noch dazu. Und das, also es war schon relativ früh klar. Ich glaube, so mit 4, 5 war klar, ich will auf jeden Fall Sängerin werden und auch Tierärztin und Polizistin. So. Und dann hat sich das, die anderen zwei Sachen haben sich dann erübrigt, relativ schnell. Und dann war klar, okay, im Kindergarten war ich immer laut und habe gesungen und Gedichte auch vorgetragen, in der Schule weiter. Und dann war das so, also ein Weg.
Ja, ich glaube ja auch, dass es so ein bisschen in einem drinsteckt, ja. Ich weiß nicht, ich habe die ersten Fips-Asmussen-Witze, glaube ich, als Vierjähriger auf irgendeinem Donauschiff erzählt, bei irgendeinem Ausflug mit den Großeltern. Echt? Ja. Wollte immer vom Busfahrer das Mikrofon haben und habe im Kindergarten Anita von Bühne, Costa Cordalis irgendwie als Playback intoniert.
Stimmt,
ja.
Stimmt, so. Du hast recht, genau. Mikrofone waren für mich auch immer total beeindruckend und Bühnen. Ich bin immer auf die Bühne geklettert. Immer. Ja.
Ich kann mich erinnern, es gibt eine Situation, da war ich bei Bayern 3 und habe bei Rock im Park berichtet und durfte dann auch da ein bisschen mitmoderieren und so. Und da haben Face No More gespielt, I'm Easy, und ich stand hinten auf der Bühne und dachte mir, das Münchner Olympiastadion voller 60.000 Feuerzeuge, müsste man eigentlich mal wissen, wie sich das anfühlt, wenn man da auf der Bühne steht vorne. Ne? Und dann bin ich, weil ich gesehen habe, die sind immer nur in der Mitte, in so einem Lichtkegel von 7 Metern, stehen die da alle und singen die Nummer. Dann bin ich über die Bühne, über die linken Boxentürme so an denen vorbei und habe mich vor die linken Boxentürme vorne an den Bühnenrand gestellt und hab im Dunkeln diese 60.000 Feuerzeuge genossen und immer so rechts rüber geguckt und dachte mir, boah, eigentlich, ey, das einmal bei Rock im Park, das ist bestimmt mega, wenn du da spielst. Und du hast das ja erlebt, ne, mit Bela B, oder? Ja. Ihr habt bei Rock im Park gespielt.
Genau das.
Wie ist es denn?
Ja. Scheiß dir in die Hose. Ich meine, es war damals, ja, es war ja die erste Tour mit Bela und er rief mich irgendwann an und fragte, ob ich nicht Lust hätte, in seiner Band zu spielen, weil ich auch dachte, er hätte sich verwählt. Und dann 3 Wochen später stand ich mit ihm im Proberaum und dann haben wir irgendwie auch gar nicht so lange geprobt. Und dann meinte er so, also wir machen jetzt eine Tour, die ersten 3 Konzerte sind kleiner, so Warm-up-Konzerte, so in kleineren Clubs. Und dann machen wir schon mal gleich ein paar Festivals. Okay, alright. Und dann waren wir in Dresden und in Leipzig und noch irgendwo. Und dann Rock am Park.
Ja, genau.
Und ich kam da an mit ihm und meinte so, sag mal, nee, oder? Ist falsch. Aber warte kurz, wo ist denn da das Ende von den Leuten? Und dann war es irgendwie die Zeit bis zum Abend. Also wir haben zeitgleich mit Depeche Mode gespielt. Auf der Nebenbühne hat Depeche Mode eigentlich gespielt. Wir waren auch Headliner, aber
wir
waren. Und die waren früher, die haben früher Schluss gemacht und dann kamen die alle zu uns und am Ende waren es dann 70.000 Leute da. Es ist krass.
Ja, also alles doch cool.
Also er musste mich da auch raufschubsen. Also ich habe auch gesagt, ich hasse dich. Wieso habe ich überhaupt zugesagt, diese Scheiße, immer die gleiche Kacke. Warum hast du mir das nicht gesagt? Genau. Und er sah halt die Fresse, Paula.
Ja.
Und zack, war ich so. Ach,
so muss man damit ja auch reden, ne?
Ja. Gerne. Ja. Also manche Sachen muss man mich auch zwingen zu, ja.
Aber wie ist denn das denn? Man wird ja nicht von heute auf morgen einfach Mitglied der Band von Bela B, spielt ein bisschen Keyboard und kann mitsingen. Das war ja auch eine Entwicklung, oder?
Große Fresse. Ja. Eine große Fresse reicht, nein. Nee, also ich kenne Bela schon ziemlich lange, also auch eher über die Schauspielerei. Wir hatten irgendwie gleiche Schauspielagentur und haben uns da auf den Berlinale-Festen und so immer sehr gut verstanden und zwischendurch auch getroffen. Und haben aber nie zusammen gedreht, aber es war halt auch so Liebe auf den ersten Blick irgendwie. Es war klar, dass es funktioniert mit irgendwie uns und wir uns sehr sympathisch waren. Und dann deswegen, und das war so die Basis. Und dann plötzlich rief er an und fragte, ob ich in seiner Band spielen will. Wirklich, da war ich auch völlig irritiert. Bin gerade in Münster spazieren gegangen, weil ich drehfrei hatte und dachte so, stopp. Ist hier irgendwo versteckte Kamera, was ist hier los, ey?
Das war super.
Aber es war geil.
Und dann
es
sogar irgendwie auf der Ärzteplatte gesungen, ne? Bettmagnet, irgendwie habt ihr zusammen auch noch
gemacht. Sagst, ja genau, das auch.
Hast du schon wieder verdrängt, nein.
Ich vergesse
aber was ich ja auch klasse finde, du bist da auch frei von diesem Schubladendenken, das es immer wieder gibt. Du warst irgendwie Vorband von Pur vor Corona, du hast mit Bela B und den Ärzten Mucke gemacht.
Genau.
Jetzt das neue Album kommt im Oktober, das dann mehr wieder so Singer-Songwriter-mäßig.
Genau, am 1. Oktober, genau.
Ist schon fertig oder...
Ja, ist fertig. Es wird gerade gepresst. Es ist so aufregend. Ich bin so gespannt. Wir machen auch dieses Mal CDs, obwohl es sie angeblich nicht mehr geben sollte, weil braucht keiner mehr. Ja. Das stimmt aber nicht.
Ah, das Booklet
braucht man. Und vor allem, ja eben. Und vor allem, und das finde ich viel geiler, und die sind richtig gefragt, Vinyl.
Ja, das kommt seit Jahren wieder.
Meine allererste Platte auf Vinyl dann. Wir wollten eigentlich schon mit der ersten Platte das machen, aber das haben wir irgendwie nicht hingekriegt. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt will ich das. Wir müssen es irgendwie hinkriegen. Und jetzt das dauert ewig. Das dauert 3, wusstest du, dass es 3 Monate dauert, so eine Vinyl fressen zu lassen.
Ja, aber da weißt du, warum das so lange dauert? Weil die Dingern. Das irgendwie, und weil die natürlich so ausgebucht sind, die Dinger. Ich habe ja hier hinten, hinten steht von Doro, die Love Me in Black, die sie jetzt auch nochmal neu rausgebracht hat, letztes Jahr als Vinyl dieses Jahr, ich weiß es nicht. Aber die sagt auch, die Presswerke sind ausgebucht, weil Vinyl so im Kommen ist, ne? Also so, das heißt, die sind belegt. Aber das Album wird heißen Wunderbar Unperfekt. Aber
wunderschön unperfekt.
Wunderschön unperfekt. Ich sag wunderbar unperfekt, das war, glaube ich, ein Freudscher, weil ich auch eigentlich sonst immer so ein Perfektionist war, irgendwie die letzten Jahrzehnte. Und immer dachte, alles, was du machst, das muss irgendwie perfekt sein. Du musst den Podcast, der muss perfekt geschnitten sein, das muss sich anhören wie so eine Radiosendung aus einem Guss. Wenn ich irgendwie Songs auf der Bühne spiele, müssen die so total und das muss perfekt gesungen. Und eigentlich ist genau dieses Unperfekte ja eigentlich das, was es sexy macht, ne? Irgendwie.
Das ist es.
Dieses Glattgebügelte, das ist irgendwie nervig.
Mag ich auch nicht. Also bin ich auch, früher war ich vielleicht da auch genau so und dachte, es muss alles so perfekt sein und muss alles irgendwie akkurat gesungen sein und dis und bla und der Sound der Stimme muss perfekt sein. Das ist heute auch noch so, aber es geht mir mittlerweile eher um Echtheit.
Ja.
Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen an unserem Alter.
Ja, vielleicht. Ja, aus dem echten Leben. Ich meine, die aktuelle Single heißt Du und ich. Und ich finde, da ist so ein schöner Satz drin. Ja, es können Millionen Kilometer zwischen uns sein. Ich würde auch vom Mond aus hören, wenn du weinst.
Ja. Ist aber schön zugehört.
Ja, aber kommt einem das dann kurz vorm Einschlafen? Oder bist du jemand, der sich richtig hinsetzt und sagt, jetzt werden Texte geschrieben? Weil ich merke ja selber beim Songwriting, der Text ist bei mir immer das Ding, wo es eigentlich anfängt. Und dann hast du irgendwie ein Refrain oder so. Und dann geht aber die Arbeit los. Jetzt, okay, was macht man denn in der Strophe? Und dann, manche fliegen einem so zu und bei anderen hockst du tagelang und du denkst ja,
Na, ich habe so eine innere Agenda. So, was gibt es für Themen, die mich, also meine ganzen Texte sind ja alle erlebt. Also erlebt oder gesehen oder miterlebt, ja, nicht unbedingt nur alleine selber von mir aus, sondern auch Geschichten von Freunden oder Menschen, die mir wichtig sind um mich herum und so. Und sowas muss ich dann irgendwie vertonen und auch aufschreiben. Ja. Und ich benutze dann sozusagen die Musik und die Songs und auch das Textschreiben und Komponieren auch als Tagebuch und als Psychotherapie manchmal auch, logischerweise. Und in dem Fall war es bei Du und ich, war das wirklich auf Platz 1 der Agenda. Ich möchte so gerne einen unschwulen, wunderschöne Liebeserklärung an meine beste Freundin machen. Und gerne halt irgendwie so dass man nicht heult, sondern dass man einfach nur ergriffen ist. Also dass es einen trifft. Also mich erstmal trifft. Ja. Wenn es mich nicht trifft, dann habe ich auch schon was falsch gemacht. Und dann habe ich wirklich irgendwie, mich irgendwann mal dran gesetzt, da saß ich irgendwo im Flughafen und hatte wahnsinnig viel Zeit und habe versucht, loszuschreiben, ging nicht. Gar nicht, also null Inspiration, da habe ich an den Himmel geguckt, hat auch nicht funktioniert, da habe ich es aufgegeben, dann ist es scheiße, fuck, kriegt er nie hin.
Ja.
Und dann irgendwann hatten wir eigentlich das Album fast schon mit den Songs fertig, so, also mehr oder weniger, es fehlten nur noch 1-2 Songs und dann dachte ich so, Mann, ey, das wäre jetzt geil, jetzt, wenn ich jetzt irgendwie eine krasse Idee hätte. Und dann bin ich ins Büro gegangen bei mir, habe mich einfach, ich wohne ja im Dachgeschoss, wie gesagt, guckte wieder an den Himmel und setzte mich einfach an den Schreibtisch und hab losgeschrieben. Und dann habe ich irgendwie meine Produzenten angerufen und meinte, Wayne, scheiße, ich habe irgendwie, meine Gitarre ist gerade nicht hier, kannst du mir nicht mal schnell mal kurz ich habe schon ein paar Ideen, also das, man C, da hat meine typische Paula-Akkorde, meine Songs sind alle gleich geschrieben. Das ist ganz einfach.
C, G, F.
Sowas, genau. F und aber auch auf dem dritten Thread und nicht normal.
Ja.
Und dann schickte er wirklich, er meinte, es ist so lustig, weil ich sitze gerade original an der Gitarre und habe gerade hier so ein paar, ich schicke dir das mal per MP3, per WhatsApp, okay? Und dann hat er mir es geschickt und es war perfekt. Es war perfekt, genau so wollte ich das. Das war aber mit Wayne Jackson einfach jedes Mal so gewesen, seitdem ich mit ihm jetzt meine Alben mache. Und es ist eine einzigartige Zusammenarbeit. Und so entstand dieser Text, also und auch dieser Song sofort. Also der Song selber entstand eigentlich in einer halben Stunde.
Ja, so muss es sein. Hat, glaube ich, irgendwie Keith Richards auch gesagt, was viele Rolling Stones Klassiker angeht. Die sind irgendwie nachts in einer halben Stunde entstanden.
Da kriege ich auch Gänsehaut, weil es sind wirklich die schönsten Songs. Davon, auf diesem Album jetzt, auf Wunderschön Unperfekt, gibt es auch 3-4, die so entstanden sind.
Ja.
Also es ist geil. Das macht Musik aus, finde ich.
Jack White, der Produzent auch vieler Klassiker, wie I've Been Looking for Freedom, Die Straße nach Süden und Schöne Maid, hat mal gesagt, ein ganzes Hansi-Hinterseer-Album kann er in einer halben Stunde schreiben. Und ich glaube es ihm auch.
Das
geht aber anders.
Das glaube ich auch.
Was ich schön finde im Video, wenn man sich das auf YouTube anguckt, ich kann das dann in den Shownotes auch nochmal verlinken, am Ende taucht Yvonne Katterfeld auf und drückt dich ganz, ganz fest. Das ist die Freundin, von der auch dann im Song die Rede ist? Oder hattest du die so im Kopf?
Nee, genau. Für sie war das. Also natürlich eigentlich auch für alle meine Freundinnen, aber sie hatte ich schon. Also für sie war das eigentlich, genau. Also weil das, was da dann auch beschrieben wird, ist dann auch so bei uns irgendwie. Wir sprechen monatelang nicht und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und wir knallen uns die Wahrheit rechts und links an die Backe und keiner ist jemals sauer. Und ich bin ja auch wirklich, also ich bin auch wirklich manchmal ganz schön krass irgendwie. Sie liebt es aber. Sie liebt es. Und ich liebe es von ihr auch. Sie ist auch gnadenlos bei mir. Und aber wir sind wirklich, wir sind halt auch die gleiche Generation. Wir kommen beide aus dem Osten und das merke ich auch ein bisschen. Also nicht, dass es jetzt Unterschiede gäbe, aber wir haben so ein paar kleine Tugenden und moralische Einstellungen, die ich vielleicht mit anderen nicht so habe.
Was meinst du dann damit? Diese Ehrlichkeit oder diese Direktheit auch?
Nee, es ist mehr so dieses Umsichtige. Also auch dieses, entschuldige uns trotzdem jedes Mal, wenn wir 5 Monate nicht gesprochen haben. Scheiße, oh nein. Und wir reden dann auch oft über Sprachnachrichten miteinander und erzählen uns unser Leben. Ich habe gerade gesehen, es ist schon wieder 2 Monate her. Oh nein, ich habe gar nicht zurückgeschrieben. Oh, es tut mir so leid. Und jedes Mal sage ich mir auch so, Mensch, halte mal die Schnauze, ist doch scheißegal. Genau. Echt 2 Monate schuld, ich dachte 2 Wochen. Also es ist so eine Sache, gut, die macht man mit anderen auch, aber das ist irgendwie diese Zuneigung und dieses wirklich auf den anderen. Ich höre das, also ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass ich höre, wenn es ihr nicht gut geht.
Ja. Ich glaube, die Karrieren sind ja auch so ein bisschen ähnlich. Ihr seid beide in vielen Welten unterwegs, ne? Musik auf der einen, Schauspiel auf der anderen.
Wir haben uns mal ein bisschen verpasst auf unserer Karriere. Das ist also lustig, weil sie war ja bei gute Zeiten, schlechte Zeiten und ich war kurz davor auch und sie hatte dann unter den GZSZ-Machern dann diesen ersten Song gemacht. Sie hatte vorher auch schon Musik gemacht, ich ja auch, das wussten die auch damals. Ja. Und sie hat dann eigentlich so ein bisschen das mit, glaube ich, übernommen, was sie mit mir auch mal vorhatten da. Das weiß doch gar keiner eigentlich. Aber also wir hatten das mal damals angedacht irgendwie, weil die dann mitbekommen haben, die GZSZ-Chefs, dass ich Musik mache und dass ich total Lust hätte, irgendwie jetzt endlich mal so richtig und bla und so. Und auch einen Plattenvertrag hatte und so. Und dann hatte ich aber so eigene Vorstellungen, was ich machen will. Und es war halt nicht denen ihre Vorstellung. Ja. Und deswegen hat es dann nicht geklappt. Und dann kam Yvonne. Und ich war totaler Fan. Ich fand es total schön. Und das Lustige war, dass ich wirklich auf der Straße so in der Zeit, als sie da sehr aktiv mitgespielt hat, ganz oft nach dem Autogramm gefragt habe. Aber die Leute dachten, ich wäre sie.
Ja.
Hey, bist du da jemand Ketterfeld? Könnt ihr mir ein Autogramm geben?
So, wow. Nein, nicht schon wieder die.
Ich sehe überhaupt gar nicht so aus. aber das war auch sehr lustig. Also wir sind uns irgendwie immer nie so richtig karrieremäßig begegnet. Aber wir haben die miteinander gelebt und haben uns sozusagen händchenhaltend durchbegleitet.
Ja, ja. So, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, wann war das, vor 2 Wochen auch am Bahnhof wieder ein Autogramm gegeben und dann sagt er, ja, vielen Dank und ich sehe Sie so gern, Herr Pflaume.
Nein. Oh, Scheiße.
Der hat doch gar keinen Bart.
Was sagst du denn?
Nein, also ich finde es nicht schlimm. Also ich finde ja schön, wenn überhaupt Notiz genommen wird von Menschen, die irgendwas machen, um andere zu begeistern, dass dann irgendwas zurückkommt. Ja.
Das ist es. Warum machen wir das eigentlich? Genau, nämlich um die Leute da abzuholen und im Zweifel auch noch irgendwie vielleicht ein bisschen aufzurütteln in dem einen oder anderen Moment. Und das finde ich auch. Das macht mich, also deswegen finde ich es auch total süß, wenn die Leute mich eigentlich nicht bei meinem Namen nennen, sondern entweder Alex oder Dominik oder keine Ahnung oder so. Das ist immer sehr lustig.
Am lustigsten sind die Momente, wo du irgendwie wo ich beim Einkaufen bin und dann unterhalten sich 2 Frauen über mich und ich stehe daneben. Und die eine sagt zur anderen, das ist er, unser Ingo. Sagt die andere, ja. Aber er ist viel größer als im Fernsehen. Aber ich glaube, er ist schlecht drauf. Und ich sage, nein, er ist nicht schlecht drauf. Er sucht bloß gerade nach der Bio-Bakete, ja. Aber ansonsten geht's ihm gut.
Na, also, echt, so sind die Gespräche bei dir.
Ja, aber wenn sich
wo
Menschen.
Wo wohnst du denn?
In Düsseldorf. Wir sind beim Rewe oder beim Aldi die Ecke. Manchmal auch.
Ja, in Berlin machen die das anders. In Berlin machen die das anders.
Da wirst du so angehauen, ne?
Genau. Hey. Einmal in Ellenbogen, hey, du bist doch
ja alt. Ja, ich will ja jetzt nach Berlin ziehen, aber es ist wohnraumtechnisch bei euch schwierig. Ja,
ist gruselig,
vielleicht eher so ein bisschen so, ich habe gerade Lankwitz im Blick, aber Schauen wir mal. Oh, oder Lichterfelde West, ja, finde ich auch schön.
Ja, da ziehen sie alle hin. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Da wirst du viele Kollegen treffen.
Ich hab mir jetzt, also ich weiß nicht, ich darf ja alles, das ist ja mein Podcast. Ich hab mir Wohnungen in Berlin angeguckt zum Kaufen. 11.300 Euro der Quadratmeter.
Was?
Ja, aber in Charlottenburg. Ich dachte, du musst mal ein Gefühl für den Markt kriegen. Und dann sagt der Makler, ja, es ist unrenoviert, aber er sagt nicht unrenoviert, er sagt, ist unfinished. Klingt cooler, ne? Sie haben die Gelegenheit, die Ausstattung ganz nach Ihren Wünschen dann noch zu machen. Also als ob das toll wäre, wenn du 11.000 Euro für einen Quadratmeter zahlst. Und dann hast du aber, vielen Dank, ich darf es selber noch ausbauen. Ja? Danke. Ja, genau. Das ist ja total lieb. Total liebevoll von Ihnen, ja. Vielen Dank. Also da freue ich mich sehr.
Nein, aber ich habe jetzt auch jemanden gehabt, der aus München hergezogen ist und die wollten aus München, ja. Die haben mir gedacht, oh geil, Berlin ist billig. Dann haben sie gemerkt, so billig ist nicht mehr, aber immer noch nicht so teuer wie in München. Die wollten so viel Geld zahlen und haben wirklich bestimmt 2 Monate gesucht, obwohl die waren okay mit der Kohle, die das hier kostet eigentlich, aber sie haben nichts gefunden. Das war wirklich krass. Und am Ende des Tages ist es wirklich so, und jetzt haben sie eine gefunden ohne Küche.
Genau. Sie dürfen eine Küche noch selber mitbringen. Oh, vielen Dank. Genau. Sehr, sehr, sehr nett.
Also, das ist typisch Berlin auch, echt.
Aber ich bin irgendwie, weil ich sehr oft in Berlin war die letzten Jahre und so langsam kriege ich so ein innerliches Berlin-Gefühl. Ich werde langsam warm mit der Hauptstadt. Weil ich glaube, da ist eine Menge los und da kann man viel machen. Auf jeden so Fall. Sind ein Haufen Bühnen und bis Kunst. Und war jetzt wieder irgendwie da. Hier in Mitte, da Hackischer Markt, wenn du da so am Wasser entlang schlenderst oder vor den Toren der Stadt im Grünen, ja, das ist schon, hat viel Schönes.
Und Berlin im Sommer ist auch nochmal wirklich eine andere Stadt. Also im Winter ist es ein bisschen oll. Ja. Kannst schon, also wenn da nicht die Sonne scheint, das nervt schon. Und die graue Nummer ist auch wirklich, die geht aufs Gemüt. Aber jetzt so im Sommer, im Frühling, auch im Herbst noch, es ist echt schön. Also es ist schon beeindruckend. Und vor allem jeder Stadtteil hat halt so seinen Flair.
Sein Kiez, ne? Wie viele Kleinstädte in eine große irgendwie vereint.
Voll. Und du hast so viele Kleinstädte.
Ja. Ich kann mich erinnern, einen meiner ersten Comedy-Auftritte bei einer offenen Bühne, wo jeder machen darf, was er will, habe ich auch in Berlin gehabt. Im Cockaburra Club. Den gibt's leider nicht mehr. Der hat im Zuge von Corona die Türen geschlossen, glaube ich.
Wo waren der? Schönhauser, ne?
Doch, an der Schönhauser. Ja, ja. Genau.
Ah, direkt an der Schönhauser,
auf der Ecke.
Oh, super Laden, da war ich auch ein paar Mal.
Den gibt's leider nicht mehr. Ich weiß es auch erst seit vorgestern, weil ich mit Johnny Armstrong eine Show hatte, auch ein super Comedian-Engländer. Und da sagte ich, Johnny, wir haben uns irgendwie im Cockaburra kennengelernt. Da hast du moderiert und ich durfte meine ersten Dinger machen. Sagt er, ich kann mich noch sehr gut erinnern, sage ich ja, genau. Genau. Nein, aber da weiß ich noch, da lag ich irgendwie an so einem Liegestuhl an der Spree, habe mir irgendwie einen Kaffee gezogen und dachte mir, heute Abend hast du Auftritt, ich bin ja so ein, also früher, jetzt mittlerweile im Zuge auch meiner 2 Bücher, die ich geschrieben habe, bin ich nicht mehr ganz so großer Prokrastinierer. Ich habe das echt mittlerweile im Griff. Aber damals war abends der Auftritt und ich dachte mir, du musst noch 7 Minuten Programm, du musst irgendwas. Und dann lag ich da an der Spree und habe mir so Geschichten aufgeschrieben, die mir so widerfahren sind. Und eine mache ich bis heute in den Shows, meine Begegnung mit den Gebrüdern Ludolf, weißt du, die vom Schrottplatz. Kennst du die vier Jungs, die waren aus dem Sauerland und die hatten so eine Reality-Show und hatten so riesige Haufen auf ihrem Ding. Da habe ich den Fernsehgarten moderiert und da waren die zu Gast und dann erzähle ich, wie geil ich die Ludolfs finde, weil ich so viel gelernt habe von Peter Ludolf übers Kochen. Der war ja so ein guter Koch, Peter Ludolf. Der hat mir gelernt, wie man die Ravioli-Dose richtig aufmacht. Weißt du, Miracoli nie zu lange in die Mikro, nie zu lange.
Ganz wichtig.
Und Kartoffelsalat sofort aus der Originalplastikverpackung rein in Tupper. Hält viel länger. Ja. Als der den Kühlschrank aufgemacht hat, hat der Schnittlauch im Kartoffelsalat schon geblüht. Ja, da geht Kochen fließend in Gärtnern über. Und so, das genau. Man muss auch ein bisschen krank sein im Kopf. So ein bisschen zumindest. Was ich ja interessant finde, du hast ja auch moderiert eigentlich als erstes, oder? Du hast bei Radio Fritz als Moderatorin angefangen, schon mit 13. Wie schafft man das, indem man da unbedingt will und dauernd klingelt? Oder wie sind die auf dich gekommen?
Warte mal, ich überlege gerade, war ich wirklich 13? Doch, ich war sehr jung. Warte mal. Ja, doch, nee, doch, stimmt, du hast recht, ich war ziemlich jung, 13.
Ja.
War ich echt 13, scheiße, stimmt.
Steht überall geschrieben, ne? Also manchmal stimmt ja alles nicht, was im Internet steht, aber...
Wikipedia darf's ja, das schreibt ja, ich weiß immer gar nicht, wer da reinschreibt, nicht alle Zahlen stimmen, aber ja. Nee, stimmt, das war so 13, 14 war ich. Na, das war, ich sag mal wieder so, ich war halt immer laut und das war ich halt immer.
Ja.
Und ich war irgendwann mit Lucy von Org, Lucy Electric, kennt man vielleicht noch, weil ich ein Mädchen bin. Die hat mir eigentlich damals Texte schreiben beigebracht. Und die war mit mir unterwegs auf irgendeiner, ich glaube, auf der Popcom in Köln. Die kennst du bestimmt auch noch.
Ja,
ne?
diese große, hippe Jugendmusikmesse.
Super.
Ja.
Oh, das war so toll. Mann. Was habe ich das geliebt. Und mit der war ich da unterwegs. Und da war natürlich die ganze Branche, der Musikbranche und die wichtigsten Leute vertreten. Und unter anderem der Fritz-Chef. Und der war irgendwie auch ziemlich gut befreundet mit Lucy. Und dann hat sie mich vorgestellt. Und ich so, ah ja, und wer bist du jetzt nochmal? Und so leider. Ich habe es nicht verstanden, weil es war so laut.
Ja. Und du hast so gesagt, dann, ja, mache ich.
Nee, er hat dann irgendwie mit mir gequatscht, war dann auch ganz schön. Und dann stellte er halt nach 5 Minuten die Frage, hast du nicht mal Lust, hast du so eine große Klappe, hast du nicht mehr Lust zu moderieren? Ich so, ah klar, easy, Mike.
Mach ich.
Und dann meinte er so, naja, also kommst du mal zu einer Show, zu einer Probeshow. Und ich so, Probeshow? Ach so. Na ja, gut, okay. War ich schon gleich genervt, wie so eine Probeshow. Und dann war ich im Studio und dann wusste ich auch, warum er Probeshow gesagt hat, weil es war schon sehr beeindruckend, so ein Reitestudio, wenn du da... war ich natürlich vorher schon mal und habe das schon mal Lucy besucht und die hat ja auch moderiert.
Ja, aber, so ein bisschen wie Raumschiff Enterprise, ne?
Ja, aber wenn du dann da selber stehst und selber quatschen musst und ja die Leute dich nicht sehen ohne Bild und du musst dann sagen, ja, ich nehme gerade die Tasse hoch und übrigens, jetzt ist gerade was umgekippt, deswegen war es so laut. Und überhaupt einfach so Sprechminuten zu füllen.
Ja.
Also ich habe es wahnsinnig gerne gesprochen. Es war schon beeindruckend und trotzdem habe ich es scheinbar nicht so schlecht gemacht und wurde dann eingeladen zu der wichtigsten Show von Radio Fritz, sonntags 4 Stunden live mit Ansa, die Roadshow. Und das habe ich dann irgendwie ein Dreivierteljahr oder so gemacht, glaube ich. Und dann habe ich aber einfach gemerkt, so war schon cool, auch mit Interviews führen. Also deswegen, also Interviews von ihm am geilsten eigentlich. MC Light habe ich interviewt.
Ah, mit der habe ich zusammen gerappt. Mit MC What? Light habe ich gerappt,
oh,
ja klar.
Dann hat er auch alles gemacht.
Ja, das kann ich gleich nochmal erzählen, war sehr lustig.
Ja, geil. Ja. Also so, und The Boys und wer da alles damals in den 90ern so groß war und ich auch natürlich Fan von dem war. Also dementsprechend war ich natürlich auch wahnsinnig aufgeregt immer. Ich glaube, die Ärzte waren die auch da damals. Ach, oh, stimmt.
Ja.
Waren immer viele wichtige da. Naja, also auf jeden Fall habe ich dann aber trotzdem nach einem Dreivierteljahr oder so gemerkt, dass ich zwar gerne quatsche, aber so viel dann nicht. Das ist mir dann doch so anstrengend. Und dann habe ich es wieder gelassen.
Nein, ich habe das bei Bayern 3 geliebt mit den, da waren ja auch immer die internationalen Stars, wie du schon sagst. Es war ja auch Mitte, Ende der 90er, 96, so
ja,
95,
genau.
96, 97.
Genau, die
guten
Zeiten.
Ja, genau, so MC Light, Warren G und so. Und dann habe ich immer angefangen, im Studio mit denen Musik zu machen und dann hatten auch immer alle erst die Nase gerümpft. Ich sagte, kannst du nicht jetzt einfach irgendeinem Rapper sagen, du rappst jetzt und so. Und
auch doch,
ich habe jetzt, jetzt klinge ich bei mir wieder irgendwie das Telefon, Entschuldigung, ich muss ablehnen.
Mach nicht.
Dann habe ich die immer überredet, mehr oder weniger, weil es natürlich auch für mich cool war, mit denen irgendwas zu machen, ne, worüber dann andere reden. Und ich weiß so, zu MC Light, zu Warren G habe ich gesagt, what beat do you need? Und you don't want kind of mid-tempo beat. Und MC Light hatte da diesen Hit Cold Rocker Party. Und dann habe ich gesagt, wir rappen jetzt zusammen. Und die hatte so einen Beatboxer dabei und so. Und dann sagte ich quasi, and now Ingo, rock the party. Und ich so, oh yeah. Und das war aber sehr, mal gucken, ob ich den Ausschnitt irgendwo noch finde. Kann ich den mal auf Instagram machen. Aber das war irgendwie sehr, 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 sehr cool. Ja, das war sehr lustig. Aber natürlich war noch viel schöner, als du für mich getanzt hast zu meinem Geburtstag. Das ist ja auch ein legendäres Erlebnis gewesen. Da warst du relativ neu bei Wilsberg. Das muss so in deiner Anfangszeit gewesen sein.
Ja,
oder als die ersten Folgen dann kamen, warst du bei Volle Kanne. Und ich war auch gerade am Anfang bei Volle Kanne.
Du warst auch neu, ne?
Ja.
Also das muss dann 2000...
Ich glaube 2001 war das, ne? Ich glaube es war 2001,
eins?
Oder?
Das war 2001, du hast recht.
Ja.
Da habe ich damals noch meine damalige Single, glaube ich, mit promotet.
Genau,
Wilsberg,
genau, du hast Musik gemacht und dann sagtest du plötzlich, soll ich für dich tanzen? Oder irgendwie, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich dachte, oh, das ist ja cool, irgendwie. Und dann gab's irgendwie Musik und du hast getanzt. Wahrscheinlich irgendwie. aber ich weiß nur noch, dass wir da haben wir danach auch noch irgendwie eine Torte aufgemacht und einen Schluck getrunken in der Redaktion mit den ganzen Kollegen.
Das
oder
recht,
so.
Also an die Torte erinnere ich mich jetzt auch. Es war auf jeden Fall Michael Jackson, weil Michael Jackson war ja mein erster aller richtiger Job überhaupt, wo ich richtig ein nettes, schönes Geld für mein Sparbuch verdienen konnte.
Weil du dann immer die Moves
als
gemacht
Michael
hast?
Michael Jackson Double. Ja, genau. Meine Mama ist ja Maskenbildnerin und die hat natürlich alles besorgt, Outfit und Maske und keine Ahnung und Perücke und bla. Und ich habe mir nach der Wende dann endlich offiziell dürfend die ganzen Videos reingezogen und habe dann irgendwie 2 bis 3 Songs am Abend bei Galas und Veranstaltungen und so getanzt. Kinderarbeit, ne, mit 11. Ja.
Krass.
Und aber war geil, hat Spaß gemacht. Und ja, richtig schön, die haben richtig viel Geld bezahlt. Ich habe schönes Geld gespart damals.
Und ich glaube auch, dass das ja auch nochmal zeigt, dass du so ein Showtier bist auch, ne? Also damals Bühne und raus und ja, machen.
Zack,
ja.
Egal, was, ich ja, mach was.
Ja, ja. Weißt du, wer ein anderes großes Michael Jackson-Double im Osten schon war? Deadlift die Soest. Ja, Deadlift die Soest.
Ja, stimmt, die. Ja.
Der
stimmt.
Die hat auf der allen die, möglichen die, ja. Dings getanzt.
Stimmt, und wer, stimmt. Und der auch so ein Fan, ganz ja, schlimmer Fan.
Und ich glaube Giovanni Zarella. Brosis.
Oh ja, stimmt. Mit dem habe ich das auch auf der Tour getanzt.
Ich wollte gerade sagen, ja, mit dem warst du auch auf Tournee, ne? Was wollte der dir mal? Der wollte dir einen Move zeigen, oder?
Der hat einen Michael Jackson.
Ja, genau.
Der wollte mir zeigen, wie der seitliche Michael Jackson Move geht, aber dann wusste nicht, dass ich den schon konnte. Den Seitzwärts.
Ja, krass. Und da warst du Vorband nee, damals noch, ne?
Genau, da habe ich dann damals, das war auch 2001, glaube ich sogar, da war ich Vorband auf der gesamten Tour fast, genau, fast allen Konzerten. Und es war echt eine große Tour. Also wir haben in München eine Olympia, wie heißt es?
Olympiahalle. Ja, Olympia.
Genau. Und so, und Frankfurt und so. Also es war mega. Es war dann die erste richtige Tour und ich hatte damals noch 2 Tänzer dabei. Also es war halt so mehr sowas. Also die Musik war auch ein bisschen anders, aber immer deutschsprachig und immer meine Geschichten. Aber genau, und es war eine mega schöne Erfahrung.
Mir damals. Fällt erst jetzt auf, dass dein Haar immer an deinem Mikro kratzt.
Oh nein.
Auf der rechten Seite, ja, genau, einfach, ja genau, entweder, ja genau, schüttel dein Haar einmal nach
hinten. Warte, ich mach nochmal weg.
Nein, ist alles gut. Hast du je irgendwie Zweifel, ob die Karriere, die du angestrebt hast, so die richtige ist oder ob du da richtig bist in dem Segment, in dem du angekommen bist, oder gab es bei dir immer nur nach vorne und schneller, höher, weiter?
Ja, das ja sowieso. Also ich wollte früher als kleines Mädchen ganz, 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 ganz doll Popstar werden.
Hm. Hat ja auch geklappt.
Na, Popstar.
Ja gut, ja. Doch.
Also, ja schon. Aber so halt so eigentlich so eine, wie sagt man dazu, Retorten, nee, weißt du, so eine Einwegnummer eigentlich so, ne? So Britney Spears irgendwie tanzen und eigentlich nichts selber machen und so. Das als kleines Mädchen.
Ja.
Ja, und als ich dann merkte, so, nee, ich kann das ja auch alleine machen, ich kann ja auch selber schreiben, kann ja auch selber Texte schreiben und so weiter, da fing das dann an, dass ich dann ernsthafte Musikerin werden wollte. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass dieser erste Wunsch nie in Erfüllung gegangen ist, weil ich dementsprechend natürlich mein Fundament und meine Basis so Step by Step mit jedem einzelnen Stein meiner Karriere und meiner Erfahrung bauen konnte, dass ich jetzt halt drauf stehe und auf festen Boden habe, so wenn man es mal jetzt so bildlich beschreiben möchte.
Ja, vor allem festen Boden für dich, was deine Vorstellungen angeht, ne? Also gar nicht mal den festen Boden, was irgendwie, also andere mal außen vor genommen. Ich glaube, in erster Linie braucht man das für sich selber, ne? Dass man da selbstbewusst ist und weiß, was man kann und was man will. Wirklich, ne? Wer man sein will.
Genau, und vor allem aber auch einfach entscheiden kann, was man will. Ja. Und also nicht gezwungen ist, ne, also das ist natürlich eine Vorarbeit auch und 2 Jahre lang und das ist auch Arbeit. Und ja. Und mit vielen Tränen und viel Schweiß. Und auch wenn ich irgendwie selten das Gefühl habe, dass ich arbeite, auch wenn ich am Abend müde bin, aber es fühlt sich halt selten nach Arbeit an. Es ist einfach meine Berufung. Es ist auch kein Beruf. Es ist weder das eine noch das andere, weder die Schauspielerei noch die Musik. Es ist eine Berufung und dafür bin ich hier. Bin dafür, meine ich, hier, um Menschen irgendwie abzuholen, da wo sie gerade sind, und zu entführen in meine Welt. Entweder mit einer Rolle im Film oder meinen Songs und auf der Bühne. Und das Schöne ist, es funktioniert.
Ja.
Das ist eigentlich das schönste Geschenk, ist, dass es halt wirklich funktioniert und dass die Menschen das annehmen und mitreisen. Und das finde ich, ist auch mit der Musik noch viel krasser, weil es natürlich meine Geschichten sind und meine Texte und meine Songs. Und da bist du ja so ein angeschossenes Reh, wenn da jemand was scheiße findet und Buh ruft, das hörst du. Ja. Leider. Ja. Jedes Mal. Das ist Gott sei Dank noch nie passiert, aber es ist halt immer wieder, das ist die größte Aufregung. Ich hoffe immer einfach, dass die Leute sich mit auf mein Boot begeben. Ja. Aber es funktioniert, wie gesagt. Gott sei Dank.
Und ich glaube, es funktioniert, wenn man mutig ist, weil ich habe mich das jahrelang nicht getraut. Ne? Ich habe früher in Bands immer nur Gitarre gespielt, nie gesungen, bei Shows immer nur in Anführungsstrichen derjenige, der es präsentiert und in erster Linie anderen die Bühne irgendwie bereitet. Und als ich dann angefangen habe, plötzlich selber auf die Bühne zu gehen und eigene Sachen zu sagen, plötzlich bist du verletzlich. Ne? Plötzlich kann jemand sagen, ey, das ist blöd, was du machst, oder der Song gefällt mir nicht, und warum singt der überhaupt? Der kann doch gar nicht singen. Und warum schreibt er ein Buch? Seine Geschichte ist doch völlig uninteressant. Und dieses Selbstbewusstsein musste ich erstmal entwickeln. Das erste Buch ging ja auch noch um Erfolgsmenschen, um Geschichten von anderen mit mir zusammen, aber im Prinzip haben die anderen auch großen Raum eingenommen. Und jetzt das neue Buch ist auch Hilfe, ich bin zu nett, da geht es um meine Geschichte. Und wenn ich jetzt irgendwo abends spiele und so einen Teil von mir preisgebe und plötzlich kommt da eine positive Energie zurück, dann gibt mir das für jeden Step, der folgt, wieder neue Energie. Und so habe ich mir jetzt irgendwie in dem Jahr, in dem ich jetzt für mich das große Ausprobieren so zum Ziel meiner Wünsche erkoren habe, so Step für Step ein kleines Polster an Energie und an Kraft geschaffen. Und völlig allein, ohne andere. Na, auch der Podcast, da brauche ich ja jetzt niemanden mehr dafür. Also außer wohlwollende Gäste, so wie dich, die Lust haben, sich mit mir auf diese kleine Reise zu begeben. Aber dann merkt man erstmal, dass man auch mit eigenen Dingen einfach andere begeistern kann, indem man selber was auf die Beine stellt.
Ne? Genau, wie du sagst, das ist halt, hat auf jeden Fall was mit Mut zu tun, sich erstmal zu trauen, überhaupt diesen Schritt zu gehen und dann aber auch trotzdem die richtigen Leute um einen zu haben. Man braucht ja trotzdem Feedback, bevor man rausgeht mit allen ganzen Babys, die man hat.
Oder Lehrer, und weißt du, oder Lehrer. Irgendwie, ich habe auch eine Gesangslehrerin und ich habe Menschen, mit denen ich mich treffe und sage, ist das wirklich lustig, kann man das so machen? Oder guck dir das mal an und sag mir, was man da noch besser machen. Ja, du brauchst halt jemanden, der ehrliches Feedback gibt, ja.
Genau, also in dem Fall dann halt wirklich das perfekte Team finden. Und das, ich hatte eigentlich immer ein gutes Gespür dafür und hatte auch jahrelang wirklich tolle Leute um mich. Aber für den letzten kleinen Schritt, wo man mich dann auch nochmal pusht und mich auch mal schubst, so wie Bela das auch getan hat, in die Richtung, in die ich unbedingt will, aber mich vielleicht den letzten kleinen Millimeterschritt nicht traue, da brauchst du dann genau solche Leute, die dir nicht nur sagen, so ist super, so ist scheiße, mach mal so, probier mal das, sondern die einfach dir klar machen, du kriegst es hin.
Ja, ja.
Das ist alles cool. Stell dich einfach hin und mach einfach nur. So, und das ist schon krass. Und da dann dran, und weißt du, das geilste Gefühl finde ich dann an dieser Stelle, dass du merkst, scheiße, es geht wirklich.
Ja.
Nicht das echt jetzt so ein bisschen so, ist ja der Hammer.
Das ist
so ein Kick.
Ich finde jetzt die Stellen nicht, weil ich jetzt das Manuskript auch nicht auf habe, aber seit diesen Tagen ist mein Buch im Druck und ich kann nichts mehr ändern. Ne?
Also
weil wir ja schon über Perfektionismus gesprochen haben. Das kommt ja erst am 20. September. Aber jetzt kann ich halt nichts mehr ändern. Und das war am Schluss noch so wild, weil man natürlich denkt, oh, ist das wirklich und das? Und ich habe eine ganz tolle Lektorin gehabt, die hat beim zweiten Buch unfassbar viel mehr gelernt als beim ersten. Und die sagte dann auch immer, weißt du, du willst dann so relativieren. Weil wenn du dann Sachen klar sagst, denkst du, naja, also meistens eigentlich, streich das doch raus. Das ist doch anders, viel klarer und viel, viel wahrer. Und ich, genau. Und eigentlich ist das, es ist genau das Richtige. Einfach mal zu sagen, was für einen selber Sache ist und so eine Klarheit zu haben. Ja. Ne? Dann weißt du erst, wo wirklich die Reise für dich hingeht. Indem du,
auf jeden Fall,
du einfach sagst, was das ist, was du willst und nicht irgendwie guckst, was für andere jetzt angenehm wäre. Ja?
Nee, und das ist das Wichtigste. Also wenn du musst das in erster Linie für dich tun und dann kommt der Rest.
Ja.
Und selbst wenn ich meine jetzt gerade Corona, ne? Also die Konzerte, die es gab ja keine Konzerte.
Ja.
Das heißt, du hast eigentlich, wenn man mal Stream-Konzerte gemacht hat, wir haben auch ein paar gespielt, hast du das für dich alleine gemacht. Auch wenn du gegebenenfalls dann Leute online gesehen hast, die irgendwie gesagt haben, super, weiter in Zugabe, ha? Aber die waren ja nicht da. Und du hast es für dich alleine gemacht. Und das, ich hatte trotzdem, also man, das hat trotzdem so einen Bock gemacht.
Ja.
Also auch, ich wusste ja, dass da Leute zugucken und dass sie das ja auch hören und so, aber da war ja kein Feedback. Und trotzdem hat es mir, ich habe mich einfach darauf eingestellt, also es geht jetzt nicht anders. Hauptsache, ich kann einfach irgendwie meine Songs spielen und ich höre die über die Anlage, die PA und singe sie und habe meine Band bei mir. Und das war trotzdem gut. Und da wusste ich, okay, ich alleine habe so schon so viel Spaß mit meinen Jungs. Jetzt muss es halt mal losgehen.
Ja.
Und aber da wusste ich halt, es ist alles richtig.
Also da glaube ich auch ab und zu muss man sich da selber so ein bisschen egoistisch in Anführungsstrichen in den Vordergrund stellen und sagen, Dinge machen einfach, weil sie Bock machen. Einfach um des Tuns willen, egal wie viele Leute das jetzt lesen, kaufen oder zu Konzerten kommen. Ja. Also ich hatte jetzt auch bei Corona so. Ich habe das auch hier schon mal erzählt, auch Auftritte, da waren dann vielleicht 11 Leute da, ja. Und vielleicht sitzen dann 14, wenn vom Theater auch noch einer sitzt. Und da denkst du natürlich im ersten Moment immer, oh, aber ey, die wollen auch Spaß haben und du hast dann selber auch so einen Bock. Und wenn die alle nach Hause gehen und sagen, ey, beim nächsten Mal nehmen wir noch Freunde mit, dann hast du beim nächsten Mal schon doppelt so viele. Also von daher ist alles gut.
Deswegen.
Wann hältst du dein Album, das neue, zum ersten Mal in Händen? Als Vinyl und so?
Also ich glaube, als Vinyl in 3 Monaten, also nicht vor September. Ich glaube, so Ende September.
Und 1. Oktober kommt dann wirklich raus, ne?
Genau. Ich glaube, das Vinyl kommt ein bisschen später raus. Aber das gibt es dann ein bisschen später. Aber die CD selber, die müsste jetzt nächste Woche
schon.
Ja, oh Gott. Dann ist die schon fertig, oh Gott. Also wann ist dein Buch gedruckt? Wie lange brauchen die für sowas?
Nee, ich glaube, das wird dann immer so peu à peu irgendwie, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das genau läuft. Das wird ja auch nicht in Deutschland gedruckt. Die meisten Bücher werden ja heutzutage, ich glaube, in Tschechien oder in Polen gedruckt. Und dann kommen die
in China.
Paletten. Nein, nicht in China. Also nee, ich weiß, ehrlich gesagt, habe ich mich mit dem Thema nicht ganz so beschäftigt. Ich freue mich nur auf den Moment und der war beim ersten so cool. Und das wahrscheinlich, wenn eine neue CD kommt, genauso lässig. Wenn du ein paar geschickt kriegst und machst dann den Karton auf und so, es riecht, das so Buch, das riecht dann, ich liebe diesen Geruch auch in Buchläden und so, aber wenn dann dein eigenes Buch da aus der Kiste kommt oder du deine eigene CD in Händen hältst und machst das Booklet auf und du riechst ja auch noch den Druck vom Booklet und so und denkst, hey, das ist schon cool.
Und das ist wirklich, das kann, glaube ich, auch fast nur Künstler verstehen.
Ja, wir reden hier stundenlang drüber.
Der ist eine CD, weil nur ein Buch. Nee, aber es ist schon einzigartig.
Ja, vor allem, weil so viel von einem drinsteckt. Ja, weil so viel von einem einfach drinsteckt. Guckst du jetzt eigentlich noch ihr Zürich-Krimi und so, wenn die jetzt donnerstags immer laufen? Guckst du dann noch live zu Hause mit? Oder?
Den letzten habe ich so nebenbei laufen
lassen. Wegen der Quote. Ich habe es laufen lassen.
Nee, wir hatten Gäste. Nee, aber
ja, gerade dann. Wollt ihr mal gucken, geil. Ist mein neuer Film, bitte. Ich gebe dir schon ein Häppchen. Was gefällt dir nicht? Ich schenke nochmal nach. Wir Reiter können feiern.
Ja, genau. Nee, stimmt. Aber ich habe dann auch gesehen am Ende, als dann der Zürich-Krimi vorbei war am Donnerstag, dass jetzt diesen Donnerstag wieder einer kommt.
Ja, ich habe es auch gesehen.
Diesmal, das wusste ich nicht.
Ich glaube, kommt fast jeden Donnerstag einer. Dann fröhliches Schaffen weiter mit Musik, Film, alles, was da noch kommt und Pferd. Vielleicht sollte ich auch mal wieder auf so ein Pferd rauf. Darf man eigentlich Gaul sagen? Darf man Gaul sagen eigentlich?
Es ist okay. Ich verzeih dir. Aber du kommst halt einfach mal vorbei, wenn du in Berlin bist. Wenn du dann irgendwo in Lichterfelde wohnst, ist nicht so weit.
Ah ja, genau. Oh ja, da auf dieses Angebot komme ich zurück. Vom Pummelchen lasse ich mich, aber nicht springen, bitte. Nicht springen.
Nee, ich führe dich erstmal.
Genau, genau.
Mit dem Maria-Hilfszüge.
Und dann machen wir Handstand und doppelten Rösselsprung. Paule, ich danke dir ganz herzlich. Ja? Alles Liebe Ihnen. Und viel Erfolg für all das, was da kommt. Servus.
Danke, ciao. Das wünsche ich dir auch. Bis bald. Ciao.
Was für eine schöne Podcast-Ausgabe mit Ina Paule klingt. Du findest alle Links zu Paule bei mir in den Shownotes, auch zur aktuellen Single Du und Ich. Da solltest du auf jeden Fall mal das Video checken mit Yvonne Katterfeld. Und natürlich habe ich auch ein paar Zürich-Krimis, Wilsbergs und ihre neue ZDF-Reihe Queens of Comedy verlinkt. Guck da gerne mal rein. Die Playlist zum besten Song der Welt gibt's auf meinem Spotify-Kanal und für mich gehört da Paules Du und Ich einfach mit drauf. Das habe ich jetzt einfach mal draufgepackt und vielleicht hat Paule noch einen anderen Song, den wir da gerne noch mit ergänzen. Vielleicht hast du auch Lust, mal in meine Bücher reinzuschauen. Erfolgsmenschen gibt's nach wie vor und das neue Hilfe, ich bin so nett, erscheint ja wie gesagt erst am 20. September. Kannst du natürlich schon vorbestellen. Den Link habe ich dir mit in die Shownotes gepackt. Wenn du Lust hast, den Podcast mit deiner Community zu teilen, super gern. Schick den auch gerne rum, wenn du jemanden hast, der Wilsberg liebt, die Zürich-Krimis oder gute deutsche Musik. Hinterlass mir auch gerne bei Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung. All das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show und da bin ich dir sehr dankbar. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Folg mir gerne auf Instagram oder Facebook. Danke fürs Hören heute und bis zur nächsten Ausgabe.